Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Noch ein Stück. Jetzt werden wir schauen, ob wir überhaupt fertig werden, weil in einer Stunde haben wir kaum eine Seite geschafft. Er sagt, Jesus, am 6. Mai 1938. Ja. Wir haben verschiedene Grade und Wege der Heiligkeit festgesetzt und der Schönheit. Also eine Seele ist anders als die andere, verschieden an Schönheit, Heiligkeit, in der Liebe, alle schön, jedoch untereinander verschieden. Einige werden im Meer des Lichtes bleiben und sie werden die Güter genießen, die mein Wollen besitzt. Andere werden unter dem Akt meines wirkenden Lichtes bleiben und diese werden die schönsten sein. Da muss ich gestehen, das ist mir jetzt nicht ganz klar. Einige werden im Meer des Lichtes bleiben und sie werden die Güter genießen, die mein Wollen besitzt. Andere werden unter dem Akt meines wirkenden Lichtes bleiben und diese werden die schönsten sein. Also die einen, die bleiben im Meer des Lichtes und die anderen bleiben im Akt des wirkenden Lichtes. Da ist ein Unterschied und er erklärt das so. Wir werden bei diesen Letzteren unsere ganze schöpferische Kunst hervortreten lassen, unseren wirkenden Akt. Also da gibt es Unterschiede. Die einen sind im Meer des Lichtes, die anderen sind unter dem wirkenden Akt des Lichtes. Und diese werden die ganze schöpferische Kunst hervortreten lassen. Wenn wir das Geschöpf in unserem Wollen finden, können wir das tun, was wir wollen. Also wenn das Geschöpf im göttlichen Willen lebt, dann kann Gott mit ihm tun, was er will. Wenn ein Geschöpf nicht im göttlichen Willen lebt, dann kann er das nicht. Dann ist er eingeschränkt. Dann kann er gerade nur so viel tun, als ihm der kleine Spielraum des menschlichen Willens gestattet. Und nicht mehr. Das ist sehr wenig. Für Gott ist das sehr, sehr, sehr wenig, was ihm der menschliche Wille in seinem kleinen Spielraum erlaubt. Aber wenn wir in den göttlichen Willen eintreten, dann sprengt das ja, dann lassen wir alle Grenzen hinter uns. Und dann kann Gott, ja, das, was er in sich selbst tut, dann kann er das, was er in sich selbst tut, genauso im Geschöpf tun, ohne Einschränkung. Also er kann genau dasselbe tun, egal ob er jetzt im Himmel oben ist oder in einem Geschöpf auf Erden. Es ist das Gleiche. Er sagt, wir werden es genießen, neue Schönheiten zu erschaffen, eine nie gesehene Heiligkeit, eine Liebe, die wir nie zuvor den Geschöpfen gegeben haben. Da fällt mir auch ein, da gibt es eine Stelle, wo er sagt, ich werde die Erde reinigen, denn sie ist dieser Wunder der Heiligkeit, die kommen werden, nicht würdig. Das war im November 1917. Er wird alle, da sagt er bei der Stelle, er wird alle anderen Heiligkeiten unter welchem Aspekt der Tugend auch immer verschwinden lassen. Also die Heiligkeit wird sich nicht mehr auf die Tugenden gründen, das wird nicht mehr menschliche Heiligkeit sein, wie die Tugend des Gehorsams, der Demut, der Armut und so weiter, das ist alles menschlich. Das, was auf die Tugenden gründet, was auf die Leistung, die den Grad der persönlichen Vollkommenheit gründet, das ist menschlich. Aber das Leben im göttlichen Willen ist von ganz anderer Art. Es setzt auch die Tugend voraus. Also im göttlichen Willen leben kann ich ja auch nur, insofern ich die Tugenden übe. Wenn ich keine Tugenden habe, dann bin ich nicht stabil im Guten. Also das setzt schon auch die Tugend voraus. Aber das Leben im göttlichen Willen ist weit mehr. Es ist sozusagen nur die Tugend ist die Grundvoraussetzung, die Bedingung, damit die Seele im göttlichen Willen leben kann. Wenn ich jetzt nur die menschliche Heiligkeit habe, dann erschöpft sich das mit den Tugenden. So viele Tugenden ich habe und so hoch sie sind, so hoch ist der Grad der menschlichen Heiligkeit. Aber im göttlichen Willen ist das anders. Da ist es einfach nur mehr die Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit der Tugenden, die wird ja gleichsam absorbiert von den göttlichen Eigenschaften. Also die Tugenden, das ist menschlich, das ist nicht göttlich. Die Tugenden, die gehören zur menschlichen Heiligkeit. Wenn ich jetzt aber im göttlichen Willen lebe, dann wird all das, was ich im menschlichen Willen tue, das wird jetzt nicht ausgelöscht, aber es wird gleichsam überhöht, es wird absorbiert, es wird umhüllt. Und es bekommt einen anderen... also wenn ich jetzt mir vorstelle, ein Mensch, der ist mit Tugenden geschmückt und wunderschön anzusehen, aber jetzt fängt er an, im göttlichen Willen zu leben, dann wird dieses wunderschöne Gewand der Tugenden, das ihn so schmückt, noch einmal umhüllt mit einem Mantel aus Licht. Und das ist etwas ganz anderes, das ist noch viel mehr. Die Tugenden brauche ich, um im göttlichen Willen zu leben. Aber wenn dann der göttliche Wille noch dazukommt, dann verschwindet gleichsam das Leben der Tugenden unter diesem Mantel von Licht, vom göttlichen Willen, von den göttlichen Eigenschaften. So könnte man es vielleicht verstehen. Also es wird Wunder der Heiligkeit geben in der neuen Ära, die gibt es jetzt noch nicht. Von denen haben wir wahrscheinlich nicht einmal noch eine Vorstellung. Weil die werden erst dann kommen, wenn die Erde gereinigt ist. Die werden überhaupt erst dann auf der Erde existieren. Diese Heiligen, diese großen Heiligen, die Jesus ankündigt im Reich des göttlichen Willens, die gibt es jetzt noch nicht, weil die Erde ist zu besudelt. Diese Heiligkeit, die da noch kommt, die wird erst dann erscheinen, wenn die Erde gereinigt ist. Das sind auch Geheimnisse. Also ich finde das so beglückend. Man kann nur so viel sagen, mehr wissen wir jetzt nicht. Aber es ist so viel, dass es solche Heilige geben wird, die erst dann kommen, wenn die Erde gereinigt ist, weil jetzt die Erde noch nicht, ihr da noch nicht wert ist. Das allein, das finde ich total, es ist unglaublich. Also den Geschöpfen würde das Leben und das Licht fehlen und die Kraft unseres Wollens, um aufnehmen zu können. Es ist jetzt so, die Heiligkeit, die kommen wird, die hat es noch nie gegeben. Und den Geschöpfen, wenn Gott das vor der Zeit tun wollte, diese Heiligen da zu bilden, das geht nicht, denn den Seelen würde die Voraussetzung dafür fehlen. Es fehlen jetzt noch die Voraussetzungen für die Heiligen, die noch kommen. In ihm werden wir unser Echo hören. In unserem Willen werden wir unser Echo hören. Das heißt, in den Seelen, die im göttlichen Willen leben. Die Zeugen, die Kraft, das ist jetzt auch so ein schwer verständliches, die zeugende Kraft im göttlichen Willen, die stets unser eigenes Leben zeugt. Also da werden nicht Tugenden hervorgebracht, gute Werke, aufsehenerregende Wunder, wie früher, Heilungen, Befreiungen und so, sondern die Heiligen, die da im göttlichen Willen leben, die werden das Leben von Gott selber zeugen. Sie haben diese zeugende Kraft, das heißt, in jedem Akt neu das göttliche Leben zu zeugen, zu generieren, stets Liebe, Herrlichkeit und göttliches Leben zu zeugen, in jedem Akt neu. Das Leben in unserem Fiat ist genau das, zu zeugen, das ist göttlich. Wo er regiert, zeugt er kontinuierlich, ohne je aufzuhören. Und das ist es, was in den Seelen geschieht, die im göttlichen Willen leben. Gott zeugt sich selbst, erzeugt sein eigenes Leben, erzeugt seinen eigenen Akt, seinen ewigen Akt. Weil die Akte, die wir im göttlichen Willen tun, die sind nicht begrenzt. Diese Akte, die sind ewig. Wenn der göttliche Wille in uns sich selber zeugt, in jedem Herzschlag und Atem, dann fängt der Herzschlag in der Zeit an. Es kommt einer nach dem anderen, aber er wird umgewandelt und er hört dann nicht mehr auf. Es ist ein ewiger Akt. In der Zeit folgt ein Akt nach dem anderen. Einer fängt an und hört auf, der nächste fängt an und hört auf. Es ist eine Kette, eine Reihe, ein Nacheinander. Das ist auf der menschlichen Ebene. Einer nach dem anderen, anfangen, aufhören, dann kommt der nächste und dann der nächste. Und im göttlichen Willen ist es ja so, dass die Akte, die wir schon getan haben, die fangen in der Zeit an, es sind menschliche Akte, aber sie erfahren dann diese Umwandlung in den göttlichen Willen. Und da kommt, die hören nicht mehr auf, weil sie in die Ewigkeit hineingewandelt werden. Jetzt kommt einer nach dem anderen hinzu. Der erste hat angefangen, wird umgewandelt in den göttlichen Willen und bleibt im Akt. Der zweite hat angefangen, menschlicher Akt, wird umgewandelt, wird ewig und bleibt im Akt. Und der Nächste, so kommt einer nach dem anderen hinzu und alle bleiben sie im Akt. Alle sind göttlich, göttlich ewiges Leben. Und jeder schließt Gott ein, das heißt die ganze Ewigkeit und die gesamte Schöpfung, das gesamte Universum, alle Akte, das heißt alle Geschöpfe, die Engel, die Heiligen, Jesus, Maria, Josef, Sonne, Mond und Sterne, alle Akte, das heißt auch alle Kenntnisse, die ganze Wissenschaft des göttlichen Willens, jeder Akt hat alles und nichts fehlt. Das ist einfach, das ist der Himmel, das ist das Leben des Himmels. Der göttliche Wille zeugt in uns, und das sind jetzt solche Sätze, die sind schwer, ja, und bewahrt die zeugende Kraft der heiligsten Dreifaltigkeit. Und er zeugt im Geschöpf, also in Gott zeugt er und bewahrt die zeugende Kraft der heiligsten Dreifaltigkeit. Im Geschöpf zeugt er und zeugt hier die Abbilder, die Liebe und die Heiligkeit. Also im Geschöpf zeugt er das Abbild der heiligsten Dreifaltigkeit, das Spiegelbild, das Echo. Ja, jetzt überspringe ich etwas, weil das eine, was ich noch sagen möchte, sonst kommen wir da nicht ganz durch, glaube ich. Wer in meinem Willen lebt, bleibt immer untrennbar von seinem Schöpfer. Also wer in den göttlichen Willen eintritt, der ist in diesem Akt wie verschmolzen mit Gott. Und es ist ein ewiger Zustand, ein unwandelbarer Zustand. Im göttlichen Willen ist alles ewig und unwandelbar. Vorher ist Veränderung ständig, ja, einmal hier, einmal da, einmal ja, einmal nein, einmal gut, einmal böse, einmal schwach, einmal stark. Aber im göttlichen Willen, da verwandelt sich alles auf einen Schlag. Da wird mein ganzes Tun göttlich, meine Akte werden göttlich. Die äußere Fassade bleibt gleich, die ist menschlich. Sie kann schwach aussehen, unscheinbar. Aber das, was innen ist, das ist Gott, sein göttliches Leben, seine göttliche Heiligkeit. Und da ist alles heilig, göttlich, universell, ewig, im Akt. Das ist innen, das kann keiner sehen, aber das ist innen. Und da bin ich untrennbar von Gott. In dem Akt, wo ich in den göttlichen Willen eintrete, bin ich umgewandelt und untrennbar von meinem Schöpfer. Und dann erkenne ich oder nehme wahr, selbst von Ewigkeit her bin ich bereits untrennbar mit Gott. Da erkenne ich, da entdecke ich, ja, das ist ja. Da bin ich praktisch das, was ich, da erkenne ich mich so, wie Gott mich in der Ewigkeit sieht. Oder wie ich in der Akt, der ich in der Ewigkeit bin. Wie soll ich sagen? Ich bin in meiner Ewigkeitsgestalt. Ich sehe mich in meiner Ewigkeitsgestalt. Ich sehe, dass ich ewig von meinem Schöpfer untrennbar bin. Ich bin ewig mit ihm. Ich war immer schon mit ihm. Ich bin mit ihm. Aber das entdecke ich erst, wenn ich in den göttlichen Willen eintrete. Vorher, da sehe ich mich ja als Tochter oder Sohn von den und dem, geboren da und da und habe da und da angefangen zu leben. Aber wenn ich dann in den göttlichen Willen eintrete, dann erkenne ich und erfahre ich mehr und mehr, dass ich von Ewigkeit her mit Gott und in Gott bin. Das ist ein ganz anderes Leben. Ich bin der ewige Akt Gottes, ein ewiger Akt Gottes. Und nicht zu trennen von ihm. Und ich erfahre und erkenne, dass der göttliche Wille mich praktisch in seinen Armen getragen hat, in seinem Schoß und mich ewig liebt. Nicht irgendwann einmal angefangen hat, mich zu lieben. Ich bin ein ewiger Akt Gottes. In Gott bin ich, von Gott ewig geliebt. Ewig in seinen Armen. Und ja, und wir fühlen seine Liebe in, also Gott sagt, er fühlt praktisch meine Liebe in sich pochen. Also unsere Liebe, deine und meine. In der Ewigkeit, von Ewigkeit her, also immer schon, wenn man es so unbeholfen sagen will, erfüllt unser Herz pochen, erfüllt unsere Liebe in sich pochen. Unser Ich liebe dich, das ist ewig in Gott, das hört er, das fühlt er, das sieht er, das spürt er, ewig. Also im göttlichen Willen sind wir, ja, da haben wir die Zeit hinter uns gelassen, wir lassen sie wie ein altes Gewand hinter uns, wir sind in der Ewigkeit. Ewig geliebt, ewig gezeugt. Wenn ich das so sagen darf. Wir sind in Gott, da sind wir nicht geschaffen. Ein Akt ist nicht geschaffen, ein Akt ist eine Zeugung Gottes. Das ist ein Geheimnis. Von Gott Sohn heißt es, er ist gezeugt, nicht geschaffen. Wir sind in der Zeit geschaffen, natürlich, wir sind Geschöpfe. Aber wenn wir in Gott eintreten, da entdecken wir, dass wir ein Akt, ein ewiger Akt Gottes sind. Und die Akte, die sind nicht geschaffen, weil sie sind ewig. Was ewig ist, das ist nicht geschaffen. Nur die Geschöpfe, die Geschaffenen, die sind in der Zeit. Aber der Akt ist ewig. Da kommen wir so nah an das Geheimnis heran. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, aber so viel, dass wir uns in der Ewigkeit in Gott, im göttlichen Willen, als Akt erkennen, der ewig gezeugt ist, ewig gezeugt wird. Wir befinden uns praktisch in diesem ewigen Akt der Zeugung, des Gezeugtwerdens, ganz ähnlich wie der Sohn. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir Gott sind oder dass wir dem Sohn Gottes gleichkommen, aber nur so viel, dass wir ein Akt sind im göttlichen Willen, der ewig ist. Na, das kommt, ich weiß nicht, wohin wir da noch kommen. Und ja, die Liebe hat Gott gerufen oder angeregt oder veranlasst, uns praktisch in die Schöpfung heraustreten zu lassen, um aus uns und eines der schönsten Abbilder zu machen. Also in Gott sind wir ja ewig, ein ewiger Akt, aber seine Liebe hat ihn dazu angestiftet, ist ein schlechter Ausdruck, aber angeregt oder getrieben, gebracht. Es war unausweichlich für Gott. Es ist für ihn, seine Liebe braucht ein Ventil. Die Liebe, die quillt über. Das ist wie ein Staudamm, der so viel Druck hat, wo er nicht mehr weiß, wohin mit diesem Druck, der am Bersten ist. Er muss irgendwo einen Auslassventil finden. Da hat er die Schöpfung sich geschaffen, um die Liebe, dass sie sich ergießen kann. Man kann sich jetzt vorstellen, einen riesigen Staudamm, wo sich die Ströme ergießen, die Ströme der Liebe Gottes. Er hat jetzt eine Möglichkeit gefunden, seiner Liebe Erleichterung zu verschaffen. Und so hat er uns erschaffen, er hat uns in die Zeit treten lassen. Oh, wir freuten wir uns, in unserem Willen das Geschöpf zu finden, in dem wir unser schöpferisches Werk entfalten konnten. Also er sieht uns, wir sind ein ewiger Akt in Gott, aber in sich selbst hat er schon gesehen, wie er uns erschaffen wird, und dann kann er in uns alles entfalten. Seine ganze Schöpfung kann er in uns wiederholen, sagt er ja bei der Luisa auch. Das sind jetzt ganz schwierige Dinge, vor allem für Leute, die den göttlichen Willen noch kaum kennen, das ist mir auch klar. Aber Gott will seine Schöpfung wiederholen. Das heißt, das ganze Universum, Sonne, Mond und Sterne, dieses Sechstagewerk der Schöpfung, das will er im Menschen wiederholen. Was heißt das? Eine geistige Schöpfung. Nicht wieder materiell, physisches Universum, sondern ein geistiges Universum will er im Menschen erschaffen. Also wenn er in unsere Seele hineinschaut, dann will er noch schönere Sonnen und Sterne und blühende Wiesen und Erde und alles finden wie da draußen im Weltall. In uns will er das wiederholen, geistig. Das sind auch Geheimnisse, da muss ich gestehen, da kann ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen, nur so viel, dass es eine geistige Schöpfung ist. Das hat mit den göttlichen Eigenschaften zu tun, das sind Sachen, die sicher noch später besser verstanden werden. Aber er will seine Schöpfung in uns wiederholen. Und das ist eigentlich erst, wenn er diese Schöpfung, die da draußen im Weltall existiert, in uns wiederholt, auf geistige Weise, dann kommt es erst zur Vollendung der Schöpfung. Das ist sein Konsummatum ist. Wenn er die physische Schöpfung im Menschen wiederholen kann, auf geistige Art, auf göttliche Weise, das ist die neue Schöpfung, die schöner ist als die erste. Diese geistige Welt. Und ich glaube auch, dass das führt uns eigentlich hinein in das himmlische Jerusalem. Das führt uns hinein in den neuen Himmel und in die neue Erde. Und über diese Dinge wissen wir noch sehr, sehr wenig. Das ist einfach auch ein Grund. Wir wissen noch wenig. Aber dort wird sich das entfalten, im himmlischen Jerusalem, diese neue Schöpfung. In ihr werden wir leben. in dieser neuen Schöpfung, in dieser verklärten Schöpfung. Die alte, die physische, die wird nicht zerstört, die wird umgewandelt, aber das muss sich erst zeigen, was da kommen soll. Auf jeden Fall, du musst wissen, dass die Seelen, die in meinem Fiat leben und leben werden, untrennbar von uns sind. Und als, jetzt sagt er das Interessante, das können wir nachvollziehen. Als ich im Übermaß meiner Liebe vom Himmel herabstieg auf die Erde, dann stiegen sie gemeinsam mit mir herab. Also die Seelen, die im göttlichen Willen leben und leben werden, die sind damals schon vor 2000 Jahren in den Schoß der Mutter Gottes gemeinsam mit Jesus herabgestiegen. Die waren alle schon dabei, die waren alle mit ihm in diesem Akt. Und angeführt von der himmlischen Königin bildeten sie mein Volk, meine treue Armee, meinen lebendigen Palast. Also wir sind sozusagen der Palast für ihn. Und da denke ich auch an dieses, was ist der Palast? Das ist ja auch dieses himmlische Jerusalem, das aufgebaut ist aus lauter lebendigen Steinen. Er hat dann seinen Palast, seinen würdigen Palast auf Erden. Das sind die Seelen, die im göttlichen Willen leben. Das ist, er ist ja das, im himmlischen Jerusalem gibt es ja den Tempel, das Allerheiligste, wo Jesus ist. Also wir umgeben ihn dann praktisch. Wir sind wir bilden die Mauern für ihn in seines Palastes, so in dem er residiert. Vom Himmel herabzusteigen, ohne das Gefolge meines Volkes und ohne Reich, das hätte ich niemals tun können. Also er wäre gar nicht auf die Erde gekommen, hätte er nicht alle diese Seelen schon mit sich gehabt, die im göttlichen Willen leben, sein Gefolge, sein Reich. Und da sagt er was Bezeichnendes, was Sie vorhin betrachtet haben. Für uns sind alle Jahrhunderte wie ein einziger Punkt, in dem alles uns gehört. Weil alles im Akt ist. In Gott finden wir alles. Die ganzen Jahrhunderte, die ganzen Heiligen, alle Seelen, die jemals existieren, die Guten und die Bösen. In Gott ist ja alles heilig und im Akt. Da finden wir alle parallel. Also auch den Adolf Hitler, den Stalin und so weiter, die großen Verbrecher, neben den Heiligen, weil ja in Gott alles heil ist. Adolf Hitler hatte auch eine Bestimmung von Gott, die er verfehlt hat, aber er hatte sie. In Gott ist Adolf Hitler das, was er sein sollte. Er ist in Gott gezeugt als ein ewiger Akt, der diese und alle Akte, die er tun sollte, sind da im Akt. Die bleiben auch im Akt. In Gott ist, das vergeht ja nicht. Gott ist ewig. Also der heilige Adolf Hitler, sagen wir mal so, dieser ewige Akt Gottes, der ist und bleibt ewig im Akt, in Gott. Und da finden wir eben alle. Da finden wir den Herodes, da finden wir den Kaiser Nero, da finden wir den seligen Kaiser Karl. Also alle nebeneinander. Und in der vollkommensten göttlichen Art, also ohne Fehler, ohne Makel, so wie Gott sie gebildet hat.
Aber wie ist das, wenn einer verloren ist?
In Gott, ja, wenn einer verloren ist, das Geschöpf ist verloren, aber dieser Akt, der ist ja in Gott, der geht nicht verloren, der wird nicht zerstört. Nur konnte er, wenn zum Beispiel Adolf Hitler heißt es, er ist verloren gegangen, Hausnummer, oder Judas. In Gott sind alle diese Seelen ewig im Akt. Nur ist das, er sagt das ja auch, wenn wir sündigen, wenn wir nicht im göttlichen Willen sind, dann nehmen wir diese Akte nicht auf, die in Gott sind. Das heißt, sie kommen nicht zur Welt, sie werden nicht geboren. Aber diese Akte, die werden nicht zerstört, die bleiben da, die sind im Akt. Nur werden sie nicht, wenn man sagen will, verwirklicht, sie werden nicht erfüllt auf der Erde. In Gott sind sie da und sie warten. Und jetzt kommen wir und nehmen die Akte, die Adolf Hitler tun hätte sollen. Wir nehmen die Akte, die Judas tun hätte sollen, sein ganzes Leben, wie es in Gott angelegt ist und im Akt ist. Wir nehmen das jetzt und geben Gott die Liebe, die Judas geben hätte sollen. Die Liebe, die Adolf Hitler geben hätte sollen. So können wir, weil ja in Gott alles im Akt ist, alles nehmen. Es gehört uns ja alles. Es wird uns ja gegeben im göttlichen Willen. Wir brauchen es nicht einmal nehmen, Gott gibt es uns ja. Wenn wir den göttlichen Willen annehmen oder in ihn eintreten, dann steht uns all das zur Verfügung. Da stehen uns alle Seelen, auch die Verdammten, zur Verfügung, aber in der Form, wie sie in Gott sind, im Akt sind. Und wir nehmen all das, was die versäumt haben, was die unterlassen haben, und geben es Gott an ihrer Statt. Und so bekommt Gott die ganze Verherrlichung, auch vom Judas und vom Adolf Hitler. Die haben das versäumt, aber wir können es an ihrer Stelle tun. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat Gott, dem Vater, die ganze Ehre gegeben, die die ganze Menschheit ihm schuldete. Er hatte ihn verherrlicht, den Vater, für uns.
Nur, das muss man aufpassen, weil es doch diese Lehre der Kirche gibt, dass es die Hölle gibt.
Ja.
Das ist das Verlorene.
Es gibt die Verdammten. Ja, es gibt die Hölle, es gibt Seelen, die verdammt sind. Aber man muss unterscheiden, diese Geschöpfe, und man muss unterscheiden die Akte in Gott. In Gott sind wir ein ewiger Akt. Und dann wird das Geschöpf erschaffen, und dann soll ich diese Akte nehmen, die für mich in Gott
aber
hinterlegt sind.
Ja, Personen und bleiben Personen.
Ja.
Und das heißt, Gott hätte sie ja alle im Himmel haben wollen.
Mhm.
Und wie das dann ist, ob dann Gott etwas fehlt, oder, weil die sind ja verloren.
Ja.
Insofern bleiben sie verloren.
Ja. Da heißt es bei der Dina Belanger zum Beispiel auch, dass Jesus, da hat sie auch mal diesen Gedanken gebracht, und dann sagte Jesus zu ihr, er hat dem Vater mehr gegeben, als alle Menschen ihm geschuldet hätten. Also er hat das noch übertroffen. Und die Verdammten sozusagen, die gehen überhaupt nicht ab im Himmel. Gott erleidet keine Einbuße. Er spürt gar nichts davon. Wenn Seelen verloren gehen, dann hat Jesus dem Vater für alle so viel gegeben, dass es mehr als genug ist, also mehr als notwendig, viel mehr. Er hat ihm alles gegeben, also die ganze Verherrlichung, die ganze Liebe an ihrer Stadt. Wenn die jetzt in der Hölle brennen, sozusagen, jetzt ganz drastisch gesagt, dann schmälert das in keiner Weise die Glorie, die Seligkeit und so weiter im Himmel, die Herrlichkeit Gottes, weil der Sohn alles gegeben hat, dem Vater.
Aber die Gottesmutter Maria hat ja zu Judas, laut Maria war dort auch gesagt, Judas, Judas, weil er, und sie hat gespürt, er wird nicht bereuen.
Ja.
Also und da, sie ist ja auch die Mutter,
ja.
Und da ist dieser Schmerz schon zu spüren.
Ja.
Und
da sind sicher Geheimnisse, weil es heißt ja auch, die blutigen Tränen der Mutter Gottes, sie ist im Himmel, und trotzdem ist da ein Leiden und ein Schmerz von Jesus und Maria, obwohl sie in der Glorie sind. Und ich glaube auch, dass wir da an diesem Schmerz teilnehmen werden, obwohl in der Glorie. Aber das kann ich nicht genau sagen. Nur ich bin sicher, dass diese Akte, die in Gott alles sind, dass wir diese alle nehmen im göttlichen Willen, weil da bleibt nichts außerhalb. Da stellt sich niemand auf die Seite. Kein einziger Heiliger, kein einziger Akt stellt sich auf die Seite. Da kommen alle mit, alle wollen dabei sein, alle wollen mitwirken. Und so nehmen wir alles und geben Gott alles. Also wir geben ihm wirklich alles. Und trotzdem ist auf der anderen Seite sicher dieser Schmerz über die verlorenen Engel, sicher auch über die verlorenen Seelen, weil er sie erschaffen hat. Aber das sind Sachen, die, ja, da weiß man auch noch sehr wenig, glaube ich. Bei der Mutter Lex ist das ja auch in den Botschaften, dass der Himmel leidet, zum Beispiel. Ja, über die verlorenen Seelen, über den Modernismus, die modernistischen Messen, die Kommunion und so weiter. Das ist ja ein Leiden für Gott. Obwohl, es heißt dann auch wieder, ich lasse mich nicht missbrauchen, ich lasse mich nicht in der heiligen Hostie missbrauchen, sagt er bei der Mutter Lex, Jesus. Also wenn eine unwürdige Kommunion, dann Jesus, er sagt da, er ist in der Hostie, solange er nicht vom direkten Unglauben verdrängt wird.
Das ist eine schöne Stelle in dem Buch, wo die Mutter Lex fragt, bist du noch da?
Ja.
Im Tabernakel sozusagen. Und Jesus sagte dann, solange die Meinen da sind, bin ich auch da.
Für die Meinen, gell? Also wenn eine Seele da ist, die mich liebt, dann bin ich auch da. Genau. Für die bin ich da. Mhm. Also, aber wenn niemand da ist, der ihn liebt, dann verstehe ich das auch so, er zieht sich zurück. Bei der Luisa ist das eigentlich auch so. Ich ziehe mich zurück, wenn sie mich empfangen und ich gehe in kalte, gleichgültige Herzen ein, dann ziehe ich mich sofort zurück. Das sagt er auch bei der Luisa eigentlich. Er lässt sich nicht missbrauchen.
Auch bei der Schwester Faustina, es waren doch diese Stellen, wo Jesus aus dem Jesus hat gesagt, ich verlasse dieses Haus. Mhm. Und sie hat dann eben, sie hat Jesus nicht weggehen lassen. Mhm.
Ja. Und ihretwegen blieb er. Ja. Und bei der Mutter Lex, ich verstehe es auch so, sie hat ja auch Jesus oft nicht gesehen in der Heiligen Hostie, wenn die Kommunion unwürdig war. Dann hat sie ihn, da war er nicht zu sehen. Und der Pfarrer Wagner hat sie ja dann öfter gefragt, ja, ist er dann noch da oder nicht? Und sie hat gesagt, nein, sie weiß das nicht, sie kann ihn nicht sehen. Und da interpretiert man natürlich schon, ich bin dann auch geneigt zu meinen, dass er dann wirklich geht. Es war ja auch in Jerusalem, kurz vor der, wo Nero die Stadt geschliffen hat, da haben ja auch die Geister gesagt, wir ziehen fort von hier. Josephus Flavius, glaube ich, berichtet das. Dass kurz bevor die Stadt Jerusalem niedergemacht wurde von den Römern, da hat man Stimmen gehört im Tempel, wir ziehen fort von hier. Und die Christen, die wurden auch irgendwie gewarnt. Der Himmel hat die vorbereitet und gewarnt und gesagt, zieht's weg von hier, es kommt eine Katastrophe. Die sind weggegangen. Und daher konnten sie überhaupt weiter überleben, überhaupt die Christen, weil sie damals noch sehr wenige waren. Und im Tempel bei den Juden, die haben das nicht verstanden, da hat's geheißen, da hörte man Stimmen im Tempel, wir ziehen fort von hier. Also bevor der Tempel geschändet wurde, wurde er verlassen. Und das ist auch irgendwie schön, wenn man denkt an die Hostienschändungen und so weiter, die schwarzen Messen. Dann denke ich mal, ja, die glauben, sie können Gott treffen, aber sie können ihn nicht missbrauchen. Er lässt sich nicht schänden, eigentlich. Da geht er vorher, kann man sich denken. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein persönlicher Gedanke. Wie das wirklich ist, ich weiß es nicht. Aber es würde ihm entsprechen, weil er sagt, beim göttlichen Willen, der göttliche Wille lässt sich nicht missbrauchen, nicht manipulieren und nicht täuschen. Das ist nicht möglich. Und bei der Mutter Lex kommt eigentlich das auch heraus, auch in der Eucharistie ist das so, in den Sakramenten. Man kann ihn nicht irgendwo, einen Menschen kann man foltern, aber Gott kann man nicht in der Hostie schänden, eigentlich. Das kommt nicht so weit. Vorher geht er, er ist ja allmächtig. Es ist jetzt so eine Überlegung. Aber ganz zum Schluss jetzt noch, das habe ich letztes Mal, glaube ich, auch erwähnt oder vorletztes Mal, aber die Stelle ist so schön. Also sie stiegen mit mir in den Schoß meiner Mutter herab, sagt er, diese Seelen. Und sie wurden mit mir empfangen. Ich ließ sie gemeinsam mit mir empfangen werden. Das heißt, wir sind mit Jesus schon im Schoß der Mutter Maria empfangen worden. Wir waren immer schon mit ihm. Ohne sie zu sein, wäre mir unmöglich, sagt er. Meine Kinder nicht zu finden, die mich lieben würden, das hätte ich niemals dulden können. Also Jesus war nie allein. Er war umgeben von uns, von seinen Kindern, die im göttlichen Willen leben, von unserer Liebe. Deshalb führten sie gemeinsam mit mir das Leben im Schoß meiner höchsten Mama. Das finde ich so schön. Im Schoß seiner Mutter, da hat er die glühendsten Gebete an den Vater gerichtet, für uns gebetet. Er wurde verbrannt, verzehrt von seiner Liebe und wir waren mit ihm im Schoß der Unbefleckten. Sie wurden gemeinsam mit mir geboren, weinten gemeinsam mit mir und taten zusammen mit mir, was ich tat. Also wenn er spazieren gegangen ist, der kleine Jesus, so mit seinen tollpatschigen Schritten auf die Wiese hinaus, an den Bach und ein paar Blumen abgepflückt hat, auch ein bisschen ungeschickt vielleicht noch mit seinen kleinen Kinderhänden, wenn man sich das so vorstellt. Und wir waren alle mit ihm. Er war nie allein. Und ich kann sagen, dass sie auch am Kreuz mit mir waren, um zu sterben und zum neuen Leben aufzuerstehen, dass ich den menschlichen Generationen zu bringen gekommen war. Also wir sind auch mit ihm gestorben und auferstanden. Er hat uns ja alles gegeben, in Besitz gegeben. Seinen Tod, also seine Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung, seine Glorie, seinen verherrlichten Leib, seine Seele und seinen Leib. Das hat uns alles gegeben. Und dann sagt er das machtvolle Wort: Deshalb ist das Reich unseres Willens bereits festgesetzt. Wir kennen ihre Zahl, wir wissen, wer sie sind, ihre Namen. Also er weiß genau, wie viele und wie sie heißen. Unser Gesicht. Wir sind alle, also es ist beschlossen, die Zahl und die Namen, das ist von Ewigkeit her beschlossen. Und mein Wille lässt sie uns bereits fühlen, pochend, brennend von Liebe. Oh, wie lieben wir sie und ersehnen es, dass die Zeit kommt, um sie auf Erden ans Licht des Tages in unserem eigenen Willen zu bringen. Also auf Erden geboren werden zu lassen. Wir werden von der Mutter geboren, aber es kommt dann einmal der Tag, wo wir im göttlichen Willen geboren werden. Und das ersehnt er. Einmal, dass wir geboren werden von unserer Mama, der leiblichen Mama, aber dann noch mehr, dass wir dann geboren werden von unserer himmlischen Mama ins Reich des göttlichen Willens. Deshalb werden die Kinder meines Wollens meine Empfängnis, meine Geburt, meine Schritte, meine Leiden, meine Tränen in ihrer Macht haben. Das heißt, wir haben das, das ist unser Besitz. Das klingt jetzt auch vielleicht unverständlich oder abstrakt. Wir besitzen seine Empfängnis, seine Geburt, seine Schritte. Das ist ja alles im Akt. Alle diese Akte, die laufen uns fast hinterher, sagt an einer Stelle. Sein ganzes Leben läuft hinter uns her. Er will sich uns schenken, damit wir alle diese Akte nehmen und geben, allen geben. Wir sollen sie allen Menschen geben, im göttlichen Willen. Wir sollen sie weitergeben. Das sind die Reichtümer. Das ist das Leben Jesu, das gestaltet und gebildet wird in den Seelen. Das ist eigentlich das, was ja die Heilige Kommunion bewirken soll in uns. Jesus soll in uns Gestalt gewinnen. Und bei Mutter Lex sagt Jesus ja auch, nicht die Hand- und die Stehkommunion, das ist ein Frevel, sondern die kniende Mundkommunion. Da wird Jesus Gestalt gewinnen. Da gibt es auch ein Zitat bei der Mutter Lex. Und das ist genau das Werk des göttlichen Willens. Er bildet sein Leben in uns. Seine Schritte, Herzschläge, Atemzüge, pochend von Liebe, brennend. Und seine Schritte, seine Leiden, seine Tränen, das ist er selbst, das ist sein göttliches Leben, das wir jetzt in der Hand haben und das wir, mit dem wir jetzt wuchern können, das wir vervielfältigen können in den Seelen, das wir verbreiten können, weitergeben. Und so oft sie empfangen werden wollen, neu geboren werden wollen, so oft werden sie das können. Also wir können, so oft wir es wollen, in Jesus wieder empfangen werden und neu geboren werden, so oft wir es wollen. Sie werden meine Schritte fühlen, meine Leiden in den ihrigen. Die Luisa hat das ja bis ins Körperliche gefühlt. Seine Füße, seinen Herzschlag, seine Stimme. Sie hat ihn gehört, gespürt, in den Armen, in den Händen, in den Füßen, sein Herz. Das hat sie gespürt. Bei uns ist es auch so, wenn wir es auch nicht spüren. Und sie können das für sich nehmen, sie können es den anderen geben. Sie können damit tun, was sie wollen. Und in dem Wissen, dass sie niemals tun werden, was ich nicht will, dann werde ich auch tun, was sie wollen. Also sie können tun, was sie wollen. Wir können mit diesen Dingen machen, was sie wollen, mit diesen Gütern. Wir können sie allen geben und er wird alles mit uns tun. Weil er weiß, dass wir nichts gegen seinen Willen tun werden. Und sie werden die wahre Herrlichkeit unserer Schöpfung sein, die unser schöpferisches Werk krönen wird. Also diese Seelen werden die Herrlichkeit der Schöpfung sein. Sie werden das schöpferische Werk krönen. Ja, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.